Wir sind hier im Podcast auf dem Weg als Anwältin.
Sehr gut, Uri.
Lernfähig. Wir sind DPO, Artikel für Artikel. Und wir machen einen Ausflug ins StGB und sind bei den Strafbarkeitsrisiken der Verteidigung.
Genau, Uri, du bist im Lead. Ich lausche gebannt deinen Worten.
Magst du dich erinnern, ich hatte doch mal erzählt, dass ich wegen Corona vor einem Jahr habe ich die Weltmeisterschaft im Schach geschaut, die längste Partie, die sie je gegeben hat.
Du Nerd.
Jetzt hat es da eine Erweiterung gegeben in der Schachwelt. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Also der Schachweltmeister, der Magnus Carlsen, hat Anfang September in einem Schachturnier in den USA hat er gegen einen Hans Niemann verloren.
Genau, der Hansli.
Hansli, genau. Und im Anschluss an die Partie hat dann der Carlsen Betrugsvorwürfe erhoben. Zum einen war es so, dass der Carlsen eine sehr ungewöhnliche Variante in der Eröffnung gewählt hat und der Niemann hat die relativ gekonnt kontert, ohne viel Zeit dafür zu verlieren. Und dann hat der Carlsen auch das Gefühl gehabt, dass der Niemann so unkonzentriert gewesen sei und fahrig. Und aus dem hat er dann geschlossen, dass er betrogen haben muss. Also das ist eine Zusammenfassung von mir. Auf jeden Fall hat er dann ein schriftliches Statement herausgegeben, den Niemann habe ich betrogen. Und es ist dann bekannt worden, dass der Hans Niemann in Online-Schachpartien schon zumindest zweimal betrogen hat. Das hat er selber zugegeben. Und dann hat eine französische Streamerin analysiert die Partien von Niemann und hat herausgefunden, dass dem seine Ergebnisse mehrere Spiele haben 100% Genauigkeit, wie wenn sie ein Computer spielen würde. Und mehrere Partien haben 95% Genauigkeit. Und wenn man heute die Kapazitäten der Computer kennt, dann ist da eigentlich der Einfluss immens, wenn du das auch nur schon in den wichtigsten Zügen kannst, auf das zugreifen. Also die Verlockung damit zu schiessen ist relativ gross, weil du einen relativ starken Vorteil kannst erreichen. Und um es jetzt zu vergleichen, der Magnus Carlsen, der ist seit 10 Jahren Nummer 1 im Schach, der hat im Schnitt eine 70%ige Genauigkeit im Vergleich zum Computer. Also wenn der Niemann Partien hat mit 100% und 95% Genauigkeit, stellen sich schon Fragen. Also es ist verdächtig. Ein Tatverdacht können wir, glaube ich, bejahen. Und jetzt hat aber diese Tage hat Hans Niemann den Magnus Carlsen verklagt in den USA. Und zwar auf eine Klage von 100 Millionen Dollar. Schadenersatz wegen Verleumdung, üble Nachrede. Spannend, oder?
Sehr spannend. Ich habe gemeint, du fragst mich jetzt, wie kolportiert wird, wie der Hans Niemann beschissen hat.
Und, weisst es?
Das können wir da nicht erzählen, das ist nicht jugendfrei, aber man kann es nachlesen.
also ich glaube, die Mär ist ausgeräumt.
Gut.
Aber gut, ich weiß es nicht.
Ja. Du, ja, aber ich meine, gut, du redest jetzt von einem Tatverdacht, ich bin leicht irritiert, dass du einen Tatverdacht bejahst, aber okay, du meinst, war höchstens ein Tatverdacht für die bisherigen Online-Partien. Ich meine, Erfahrung, wie man früher war, langt natürlich nicht, um jetzt in dieser reale, analoge Partie sagen, da bestand das auch ein Tatverdacht, dass er beschissen hat.
Oder also, so weit gehen? Nein. Aber die Klage auf Schadenersatz beruft darauf, dass der Carlsen in einem Statement gesagt hat, er glaube, der Niemann hätte schon mehr betrogen als nur die zweimal, die er zugegeben hat.
Ah, voilà.
Und dann hat auch eine Online-Plattform eine Untersuchung gemacht und hat jetzt den Verdacht für 100 Partien, dass er dort könnte Hilfe in Anspruch genommen haben. Aber natürlich, man müsste die ganz konkrete Partie genau analysieren und auch dort vergleichen mit der Computerwahrscheinlichkeit.
Ja. Okay, das ist ein gefährliches Feld. Das ist wirklich etwas, was im Strafprozess auf uns zukommen kann, dass man eigentlich so Algorithmen, irgendwelche Verhaltensweisen und Wahrscheinlichkeiten zum Ausdruck bringen lässt und dann aus dem möglicherweise Schlussfolgerungen zieht oder irgendwann das sogar zu einem Beweis wird. Es kann gar nicht anders sein, als
der
Computer uns das ausgespuckt hat.
Ja. Gut, das Verdächtige ist halt schon, dass der Carlsen eine unglaublich außergewöhnliche Eröffnung wählt und der Niemann so gekonnt reagiert. Und der Niemann hat dann eben erzählt, ja, der Zufall hat gewählt, dass er am Tag von dieser Partie per Zufall dass die Variante gerade noch studiert hätte. Also die Aussage war wahrscheinlich nicht so geschickt gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann genau die Eröffnung an diesem Tag, die außergewöhnliche Eröffnung studiert hat,
Ja, was hat Schulden geraten, was er so sagen?
Nichts.
Voilà.
Ja, weil, oder, jetzt hängst du wieder ein bei seinen Aussagen. Du hast ganz wieder viel Stoff, den du weitertreiben kannst. Ja, die Geschichte ist noch nicht fertig. Jetzt sagen wir, der Niemann hat dieses Geständnis abgelegt. Rein hypothetisch als Frage jetzt im Rahmen
von... Wenn man aufpassen, sonst wird man verklagt.
Ja, auf 100 Millionen. Jetzt gehen wir davon aus, er hätte ein Geständnis abgeleitet. Jetzt wird der Verteidiger gewechselt. Du wirst neu sein Verteidiger, wirst von ihm mandatiert. Und jetzt merkst du, dass eigentlich die belastenden Beweisstücke nicht lange für eine Verurteilung. Und jetzt tust du ihm Rat, das Geständnis wieder rufen. Wäre so ein Rat zulässig?
Ja, selbstverständlich.
Die Auskunft über die Möglichkeit von einem Widerruf von einem Geständnis ist sicher zulässig.
Ja, zumal das Geständnis ein Beweismittel unter vielen ist. Und es gibt ja immer die Floskelurteile, dass das Geständnis mit dem übrigen Beweisergebnis übereinstimme und man entsprechend vom rechtsgenügend erstellten Sachverhalt ausgehen könne. Also das ist ja nur schon in diesen Textbausteinen.
In diesen Textbausteinen, die niemand liest, genau. Die Auskunft ist sicher richtig, jetzt der Rat an sich. Also ich bin der Meinung, der Beschuldigte kann ja prozessual nicht gezwungen werden, am Geständnis festzuhalten. Also er kann ja jederzeit auf das zurückkommen. Und ich meine, wenn er das Verhalten an den Tag legen kann, dann wäre es ja ein bisschen komisch, wenn man einem Verteidiger würde quasi eine Unterlassungspflicht auferlegen, dass er das ihm nicht verraten darf. Das wäre ja geradezu absurd.
Ja, zumal insbesondere dann, wenn die Anwältin oder der Anwalt zum Schluss kommt, ja gut, da stimmt jetzt etwas gar nicht und nachhakt bei der Klientschaft. Und die Klientschaft
würde sagen, nein, ich dann, das wäre so, du wüsstest, dass das Geständnis eigentlich richtig ist. Ach so. Sonst ist natürlich klar, sonst kannst du alles. Ja.
Ach so.
Aber auch dann, also man kann ja dem Anwalt nicht irgendeine Pflicht aufbürden, weil jeder andere kann mir raten, mach einen Widerruf fürs Geständnis. Das muss ja auch für den Verteidiger gelten.
Ist es dort nicht so, wenn der Klient darf lügen, wenn der Klient darf Seich erzählen, wenn der Klient darf selber Beweismittel nicht zur Verfügung stellen, kann sagen, nein, ich kann die nicht mehr, wenn man aufgefordert wird, dann, wenn das, oder einfach überall dort, wo selbstbegünstigende Handlungen straflos sind, dann kann man überhaupt teilnehmen an einer straflosen
Vorgehen? Ja, das ist eine gute Frage, ja.
Da bin ich jetzt mal zu wenig gescheit, um das können, wie heisst das?
Also du meinst Akzessiorität.
Ah ja, genau.
Ein schwieriges Wort.
Genau, das habe ich ja schon mal gehört. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Gut, aber dann kann man es natürlich auch weiterspinnen. Oder hast du einen weiteren Punkt? Ich will da nicht reinfahren.
Einfach ein bisschen strukturiert. Also Einwirkung auf Zeugen, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Oder vorletztes Mal. Was ist da erlaubt, um es nochmal schnell zusammenzufassen? Also man darf Zeugen kontaktieren, ja, und eigene Ermittlungen anstellen.
Ja, man darf sie, wenn man merkt, es ist entlastend, was sie ohne irgendeine Einleitung und ohne Beeinflussung könnten sagen, entlastend für einen Klienten oder Klientin ist, darf man sie bitten, dass sie Aussagen machen?
Dann darf man sicher Zeugen hinweisen, dass ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht.
Sicher, ja.
Man darf auch vorschlagen, dass man den Strafvertrag zurücknimmt.
Absolut, ja. Einfach immer in der richtigen Form und
genau,
als Selbstschutz in der richtigen Umgebung und mit dem richtigen Vorgehen entsprechend protokollieren lassen, dass man das bezeugen lassen, dass man geschützt ist. Aber das haben wir alles schon mal
gehabt. Ja, das haben wir alles schon mal gehabt. Täuschung geht nicht, Drohung geht nicht, so Sachen, das ist ja klar. Jetzt eine ganz schwierige Frage. Macht sich ein Verteidiger strafbar, wenn er einen Zeugen benennt, von dem, wo er weiss, dass er falsch aussagt?
Du doch die Frage selber beantworten.
Also wenn er Zweifel hat, ob er richtig oder falsch aussagt, dann kann man ihn benennen, das ist klar. Das
ist eigentlich das Gleiche wie bei einer Urkunde, die man eingeben könnte oder nicht, oder?
Eigentlich. Ja, wenn der Zeuge an sich autonom aussagt, ohne jede Beeinflussung, also dann kann man das mir doch gar nicht zurechnen. Also Zurechenbarkeit fehlt.
Ja, du hast recht, ja.
Und zudem gilt ja der Untersuchungsgrundsatz. Also die Aussage muss ja gewürdigt werden.
Es ist doch wieder das Gleiche. In der Regel wirst du einer Klientin oder einem Klienten raten, hey, das ist so ein gefährlicher Weg. Wenn das auskommt, wenn die Zeugin oder der Zeuge nicht schafft, nach Hinweis auf Strafandrohung, in so einem Setting, in einem Raum mit einem Staatsanwalt, wo dann vielleicht mal böse reinschaut, wenn man nicht glaubt, nicht schafft, standhalten und etwas anderes sagt, entgleitet, wenn man im Nachhinein herausfinden wird, dass es ein falsches Zeugnis gemacht hat, entgleitet es noch mehr und es kann sich, das Risiko ist dermaßen hoch, dass es voll gegen einen zurückschlagen kann. Dass man dort sehr, der Ratschlag wird vermutlich sehr oft sein, hey, lass das, das ist sowieso viel ein gefährlicher Weg. Oder?
Man erlebt ja noch öfters.
Alibi-Zeugen ist natürlich etwas.
Ja, ja, sicher. Nein, man erlebt doch noch öfters, dass die Beschuldigten irgendwelche Absprachen im Vorfeld treffen. Also weiter weg von Verteidigung oder etwas. Und einfach sagen, hey, weißt, wenn es mich dann verwünscht, dann nimmst du alles auf dich. Und nachher gehen sie davon aus. Und wenn dann in der Haftsituation unbedingt, dass der Verteidiger den anderen als Zeuge benennt, und wir haben ja aus unserer Erfahrung das Wissen bringen wir mit, dass das eben meistens schief läuft, dass das eben dann die Züge, dass zwar vielleicht haben sie es einmal zusammen abgemacht, aber wenn es dann hart auf hart geht, dass dann die eben nicht mehr bereit zu so Sachen sind. Und das ist ja dann einmal ein schwieriges Abwägen und mit dem Klient ein Aushandeln, will man den Weg wirklich gehen oder nicht.
Genau.
Dann Umgang mit Beweismitteln. Also ist Beseitigung und Fälschung von Beweismitteln erlaubt?
Nein, das ist klar strafbar.
Also es ist uns sicher untersagt, Spuren am Tatort zu verwischen, Tatwaffen verschwinden zu lassen, Blutproben austauschen. Also keine Frage, oder? Ja. Würde man nie machen.
Es hat doch dort mal den Fall gegeben. Es hat doch mal so eine Schiesserei gegeben in einem Restaurant. Das ist ewig her, weißt du, an der Badenerstrasse.
Ah ja, wo man dann nachhinein die Waffe in einem Kübel, in einem Putzkübel gefunden hat.
Ja, und da hat der Anwalt angerufen und hat dem Gericht gesagt, du, sieh, da ist die Waffe. Und die hat man vorher nicht gefunden. Dann war wieder Verdacht, ob der Anwalt die Waffe deponiert hat.
Ja, kann ganz komisch sein.
Ja, das, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich nicht sagen.
Nein, natürlich würde es rausschneiden, aber es würde mich jetzt gerade wundern. Das wissen wir nicht mehr, gell?
Jetzt hast du geschnitten, hä?
Ja, jetzt habe ich geschnitten. wie ist die Rechtslage, wenn ein unechtes, respektive ein gefälschtes Beweismittel, sagen wir, wie eine unechte Urkunde im Prozess eingebracht wird?
Das haben wir jetzt alles schon besprochen.
Haben wir alles schon besprochen, ja, gut. Also ja, ich möchte einfach noch schnell... Ja, gut, okay.
Das haben wir schon zweimal jetzt gesagt.
Okay, okay, ja. Okay. Also aber einfach, um es nochmal deutlich zu sagen, also der Verteidiger muss alle entlastenden Beweismittel einbringen, außer der weiß, außer der hat positiv Kenntnis davon, dass es falsch oder unecht ist. Kann ich so zusammenfassen?
Selbst dann vertritt der Wohlers im Ergebnis noch eine andere Meinung. So, also komm, jetzt lese ich vor, was der Wohlers dazu sagt.
Sehr gut.
Wenn aber zweifelhafte Beweise nur noch durch den Beschuldigten selbst vorgebracht werden könnten, weil sich die Verteidigung einem Strafbarkeitsrisiko nach Artikel 53 StGB aussetzen würde, müssten die Strafbehörden nur noch darauf achten, von wem ein konkretes Beweismittel vorgelegt bzw. beantragt wird. Dies würde aber dazu führen, dass der Anspruch der beschuldigten Person auf effektive Verteidigung in Frage gestellt wird. Im Ergebnis wird man deswegen die Verteidigung als berechtigt ansehen müssen, alle Beweise vorzulegen bzw. deren Abnahme zu beantragen, die aus ihrer Sicht geeignet erscheinen, dem Verteidigungsziel zu dienen.
Ja, insgesamt finde ich die Rechtslage unbefriedigend. Weil so ganz sicher wissen wir es nicht. Der Wohler hat zwar einen klaren Standpunkt, aber ganz sicher wissen wir es nicht. Und die Unsicherheit schlägt ja dann gleich in die Verteidigungsarbeit nieder.
Absolut, natürlich. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Im Zweifelsfall, jeder ist sich selbst der Nächste. Also ich meine, in der Regel bist du nicht ein Winkler als Verteidiger und machst alles, nur alles für dich klärt. Ich meine, du schaust ja auf dich selber und sollst auf dich selber achten. Also, die Selbstfürsorge gilt auch dort. Oder? Und dann, wenn es zweifelhaft ist, dann machst du lieber einen Schritt zurück. Das ist klar.
Ja, ja. Nein, nicht lieber, sondern du machst es eben leider wahrscheinlich.
Eben leider oder nicht leider, aber das ist natürlich eine spannende Diskussion.
Ja. Nein, aber es ist ein super spannendes Thema. Dann Verletzung vom Anwaltsgeheimnis, ganz kurz noch. Ich meine, das ist ein unglaublich hohes Rechtsgut und das wird durch das auch durch das Strafgesetzbuch geschützt. Also es darf nicht unnötig aufs Spiel gesetzt werden. Wie stellst du das in deinem Büro sicher, dass das Anwaltsgeheimnis gewahrt ist?
Ja, auf die üblichen Massnahmen. Du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf hinweisen, Bestandteil vom Arbeitsvertrag. Wenn du Besuch hast, schaust, dass alles abgedeckt ist. Art von der Kommunikation, hast du die Einwilligung von der Klientschaft ein. Wenn du unsicher kommunizierst, hast du sicher kommunizieren. Schaust, dass die Sache schredderisch ist, dass es nicht ein normaler Papierkorb ist. Aber ich denke, dass in der da haben eigentlich alle Anwältinnen und Anwälte sehr ein gutes Gespür dafür.
Ja, ja. Dann ist auch noch wichtig, dass man relativ früh, gerade bei Haftsituationen, mit dem Klienten anschaut, wie reagiert man, wenn Angehörige sich melden.
Unbedingt.
Das mache ich auch schon, also gerade am Anfang. Und dann auch die Möglichkeit, allenfalls, dass der Fall in die Medien kommt, dass man auch da mal ein kleines Dispositiv hat.
Genau, und halt im Zweifelsfall sich dann auch schriftlich entbinden lassen, wenn man gegenüber Dritten kommuniziert, dass wenn die Klientin oder der Klient später mal kehrt, dass man das auch geschützt ist.
Ah, jetzt plötzlich tust du doch dokumentieren.
Nein, Entbindung. Ich sage ja, ich mache es ja schon ab und zu, aber einfach dort, wo ich das Gefühl habe, es könnte relevant werden.
Nein, auch eine Entbindung als gegenüber der Angehörigen. Also es dünkt mich ganz klar, dass man dann, ich entbinde mich einmal, dass ich einfach im Interesse vom Klienten und vom Mandatsinteresse informiere.
Mhm.
Denn ein Thema ist natürlich auch das legale Outsourcen. Also wir haben ja auch schon überlegt, dass uns das Post unsere Post würde scannen. Das gibt es ja, den Service.
Genau, ja. Das geht sicher nicht. Oder ja, man fragt sich, ich denke, das geht eher nicht. Aber das ist das ganze Outsourcing-Thema. Da gibt es ja einen Bundesgerichtsentscheid, leider auf Französisch. Aber wo dort relativ... wo nicht sagt, das ist nicht unmöglich, aber die sogenannte Subdelegation geht nicht. Du kannst also nicht einer Firma etwas abgeben, eine Arbeit, und die kann das wieder delegieren, sondern wenn eigentlich alle direkt Hilfspersonen müssen von dir direkt ins Arbeitsgeheimnis eingebunden werden. Du kannst nicht einfach das ganze Büro outsourcen, da machen wir mal.
Das haben wir auch schon besprochen.
Haben wir auch schon besprochen.
Und was ich einmal auch mache bei Mandatsübernahme, ich habe einmal auch meine Leute in der Kanzlei auf der Vollmacht. Also damit es auch schon erlaubt ist, dass man das bürointern den Fall kann besprechen kann, dass allenfalls im Notfall auch jemand anderes vom Büro ausrücken kann. Machst du das auch so?
Ja, da nehme ich meistens halt drauf. Das ist ja sehr praktisch.
Gut, ein ganz heikles Thema ist, und da sind schon mehrere Anwälte reingelaufen, das ist bei Honorarforderungen. Da muss man einfach aufpassen, dass dann unser Anwaltsgeheimnis auch gilt. Und da gibt es Empfehlungen vom Zürcher Anwaltsverband, wie man dort genau vorgehen soll.
Ah, genau, mit den Bindungen etc.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wo man auf einmal, jetzt gerade neu, das Bundesgericht hat doch gesagt, man muss neuerdings begründen können, warum ein Vorschuss nicht möglich war. Also, sie auferlegen uns eigentlich eine Vorschusspflicht. Im Rahmen von der Honorarforderung ist auch ganz wichtig, darauf zu achten, an wen man die Rechnung stellt, für was. Also, wenn du einen Klient beratest und den wünschst, auf seine Firma die Honorarrechnung ausstellen mit allgemeiner Rechtsberatung, und du weißt genau, der wird das bei der Steuerwelle abziehen, kannst du eine Urkundenfälschung begehen.
Wenn er privat im Strafverfahren ist?
Ja, genau. Weil dann weißt du, dass die Rechnung könnte buchhalterisch bilanzrelevant werden, und dann ist er nach der Rechtsprechung wird das zu einer Urkunde. Und dann kannst du dich also auf dünnem Eis bewegen. Darum, natürlich kann man meiner Meinung nach an eine dritte Rechnung stellen. Man muss einfach klar ausweisen, für was es ist. Und einmal mit den Details ausweisen, dass es wie klar ist, ich gebe dir das, die Rechnung als Ganzes. Und für mich ist klar, warum du das zahlst in diesem Zusammenhang.
Ja.
Das ist endlich.
Ja, da kommt mir gar nicht in den Sinn, da bei einer Urkundenfälschung mitzunehmen.
Genau. Aber man muss es gleich, es ist, vielleicht sagt das der Klient, weißt du mal, so nebenbei können sie jetzt die Firma fakturieren. Und dass man sich einfach dem bewusst ist, was die sind, die dort geschärft sind.